Hoffefunk, der Fußball-Podcast zur TSG 1899 Hoffenheim auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen. Ihr hört Folge 190 von Hoffefunk in einer Phase, die unsere Gemüter zumindest leicht entspannen konnte. Der Saisonstart wurde nicht verpatzt und auch auf dem Transfermarkt tut sich endlich mal was. Das sind allesamt Themen, die es heute zu besprechen gilt, bevor wir uns mit der Partie am Wochenende befassen und natürlich auch mit der Situation rund um die Fans, rund um die Proteste der Ultras und so weiter als kleines Follow-up zur letzten Folge. Und dafür steht mir natürlich wieder Jonas zur Seite. Hallo nach Mittelbaden.
Hallo David, hallo auch an alle unsere treuen ZuhörerInnen. Es ist tatsächlich eine ganz besondere Folge für uns, David, weil eigentlich ist es so, ich lese den Namen TSG Hoffenheim in den Medien so oft wie fast nie zuvor. Es ist wirklich eine Ausnahmesituation. Vielleicht wurde über uns genauso oft geschrieben, als wir damals den Aufstieg in die Bundesliga geschafft haben oder in der Phase, als Julian Nagelsmann so extrem erfolgreich war. Mhm. Aber ansonsten, vor allem aufgrund von, sagen wir mal eher, negativen Schlagzeilen, waren wir noch nie so oft wie jetzt gerade in den Schlagzeilen.
Was hältst du eigentlich von diesem PR-Satz, jede Publicity ist gute Publicity? Hältst du das für richtig oder nicht?
Ich glaube, das ist ein Satz, der eher auf Einzelpersonen zutrifft, als jetzt einen Verein oder ein Unternehmen. Weil wenn es jetzt ich erinnere dich nur an irgendwelche Reality-TV-Stars, für die trifft das auf jeden Fall zu. Ne? Für die ist es vollkommen egal, warum über sie geredet wird. Aber für einen Verein, würde ich sagen, hat es gewisse Grenzen. Manchmal ein bisschen polarisierend zu sein, kein Problem. Aber so massiv in der Kritik zu stehen, wegen negativen Schlagzeilen, wegen Streitigkeiten, ich glaube, das hat Grenzen. Und ich glaube, wir sind schon an dem Punkt, wo das nicht mehr positiv für uns ist.
Ich glaube, ich würde das auch ähnlich beantworten. Einfach auch deshalb, weil jeder kennt ja die TSG. Auch Leute in Flensburg wissen, wer die TSG Hoffenheim ist. Und es geht nicht um Bekanntheit dementsprechend, so dass ich das auch nicht für positiv halte. Und das müssen auch alle auf dem Schirm haben, sowohl in der Geschäftsführung als auch bei den Fans. Aber dazu später mehr. Ich hätte jetzt gesagt, dass wir erstmal kurz beim Sportlichen bleiben, bevor es natürlich nochmal um dieses Thema der Fanproteste und so weiter geht. Also ein bisschen positiv muss man ja auch reinkommen. Und da wäre meine erste Frage an dich, Jonas, ob es dir jetzt auch so geht wie mir, dass du nach diesen schwierigen Wochen, nach dem Spiel gegen Kiel, schon eine ziemliche Erleichterung gespürt hast. Einfach nur, dass man gewonnen hat. Erstmal scheißegal wie.
Ja, das stimmt. Und ich finde auch deinen Vorschlag sehr gut. Und deswegen auch der Appell an all unsere Fans da draußen, das momentan ein bisschen trennen zu müssen. Wir haben unsere Spieler auf dem Platz. Wir haben Matarazzo und sein Staff. Das müssen wir vollkommen losgelöst sehen von allem, was gerade irgendwo oben in der VIP-Tribüne passiert. Das eine hat mit dem anderen überhaupt nichts zu tun. Matarazzo und die Mannschaft arbeiten nach wie vor vollkommen gewohnt. Und das andere ist was anderes, worüber wir reden müssen. Das heißt, wir reden jetzt erstmal darüber, wie haben sich die 11 Mann plus Ergänzungsspieler angestellt. Und erst später reden wir darüber, was für Spieler haben wir überhaupt, warum haben wir diese Spieler, sind diese Spieler gut und so weiter. Deswegen in dieser Reihenfolge vollkommen richtig. Ja, wir haben gegen Holstein Kiel gewonnen. Eigentlich muss man sagen, absoluter Pflichtsieg, aber mit den Umständen, ne, dadurch, dass unsere Transferpolitik noch nicht abgeschlossen war zu diesem Zeitpunkt, dadurch, dass es ja Tumulte gibt momentan, dass man nicht so genau weiß, wie sicher Matarazzo im Sattel sitzt, kann man auf jeden Fall froh sein, dass wir gewonnen haben. Trotz allem muss ich ehrlich gesagt sagen, dass dieser Sieg gegen Holstein Kiel jetzt für mich nicht heißt, dass wir gewinnen würden, wenn jetzt mal ein Gegner kommt aus einem höheren Regal. Also so arg hat mich dieser Sieg dann doch wieder nicht überzeugt.
Nee, das war jetzt aber für mich auch gar nicht die erste Frage am Samstagabend, sondern einfach nur mit einem Sieg reinzukommen, weil natürlich wird das Spiel gegen Frankfurt ein ganz, ganz anderes. Ich will aber, ohne jetzt die Mannschaft zu sehr in Schutz nehmen zu wollen, denn es war in Teilen natürlich wirklich nicht optimal, auch nochmal sagen, wir gucken uns mal zusammen nochmal die Aufstellung an und die Bank. Mit so einem Kader, also wie er noch am Samstag war, kannst du nicht in die Saison gehen eigentlich. Und es grenzt fast schon an eine Frechheit, dass Matarazzo das musste eigentlich.
Das stimmt. Das stimmt. Und das ist wirklich eine Frechheit Matarazzo gegenüber, weil es wäre nicht nötig gewesen. Mit Rosen oder ohne Rosen, das liegt an diesem schlechten Timing, was wir schon tausendmal besprochen haben. Frank Kramer kann da auch nichts dafür. Frank Kramer erst so spät zu installieren, dann hatte er hat ja Gas gegeben, aber dann hatte er unvorhersehbare Probleme mit den Medizinchecks von Solé, von Bella Kotschap und so weiter. Er tut sein Bestes, aber für den ersten Spieltag war die Zeit einfach zu knapp. Und das ist ein Problem, wofür eigentlich niemand was kann, außer die Geschäftsführung mit dieser späten Entscheidung, Alex Rosen zu entlassen.
Genau, gut, dass du es nochmal sagst. Das muss man auch auf jeden Fall nochmal sagen, dass auch Frank Kramer, der jetzt natürlich den allseits beliebten Rosen beerbt hat, da überhaupt nichts dafür kam. Frank Kramer kam unter anderem auch wegen Alex Rosen natürlich. Die kennen sich gut. Und da darf man jetzt auf keinen Fall irgendwie den Hass auf Kramer projizieren, egal was man von ihm hält. Und da, einfach nur weil es jetzt passt, würde ich jetzt ganz gerne tatsächlich die Empfehlung der Woche kurz platzieren. Einfach nur, damit man so ein bisschen was über Frank Kramer weiß, der ja eigentlich als Nachwuchsdirektor kam, also um das Nachwuchsleistungszentrum zu koordinieren. Und da gibt es jetzt eine ziemlich lange Folge mit Frank Kramer im TSG-Podcast, der ja alle paar Monate mal rauskommt mit einem Interview. Der Podcast heißt Ein Dorf ist die Welt und da erzählt einfach Frank Kramer so ein bisschen über seinen Werdegang, aber auch was er bei der TSG vorhat und da kann man sich so ein bisschen ein Bild machen, aber bitte jetzt nicht irgendwie projizieren. Nur weil jemand Neues kommt, neu eingesetzt wird, ist der nicht sofort automatisch schlecht.
Genau. Sehr guter Tipp, habe ich auch noch nicht gehört, werde ich auf jeden Fall bei Zeit reinhören. Genau, dann widmen wir uns mal weiter dem Spiel. Was hältst du eigentlich von der Entscheidung, Loschek direkt reinzuwerfen von Beginn an?
Angesichts des Kaders gut, ne? Berisha muss man, glaube ich, langsam heranführen, kam auch in der 60. Minute rein, das fand ich eine schlaue Entscheidung. Und dann blieb ja eigentlich nur die Frage, startet wieder Jakob Brun-Larsen oder Loschek? Oder man schiebt Kramaric ganz nach vorne, aber gegen diese Option sind wir, glaube ich, prinzipiell beide. Außer im absoluten Notfall, deswegen fand ich es gut. Er hat sich ja auch mit einer sehr schönen Drehung eine gute Chance herausgearbeitet, die der Torhüter Weiner, heißt er, glaube ich, wahnsinnig gut pariert hat. Also ich würde sagen, der Einstand war in Ordnung, dafür, dass er, glaube ich, erst viermal, dreimal mittrainiert hat. Und ich finde es richtig, weil ich denke, Loschek wird da vorne diesen Platz erstmal behalten. Bei Bülter bin ich mir unsicher, aber auch Bülter ja mit einem guten Spiel auf seiner Position mal deswegen fand ich das wiederum absolut nachvollziehbar und auch okay, dann Brun-Larsen dann reinzubringen, der jetzt uns vielleicht ja doch erhalten bleibt. Also ich würde sagen, die Offensive war überhaupt nicht unser Problem. Ich schaue nochmal kurz. Ich glaube, wir hatten etwa 20 Schüsse aufs Tor und einen Expected Goals Wert von 3,7. Also Chancen zu erspielen war gar kein Problem. Wir haben viele tiefe, gefährliche Pässe an den Mann gebracht und insgesamt haben mir auch die Hereingaben gut gefallen, weil viele davon eben nicht hoch und weit waren, trotz Bülter, sondern eher flach, steil und schnell. Und das hat mir auch so ein bisschen Hoffnung gemacht.
Genau. Ja, und ich möchte auch nochmal jeden daran erinnern, also ich muss sagen, Loschek hat für den Marktwert, den er hat, hat er mich ähnlich wie Berisha letztes Jahr nicht ganz überzeugt. Das ist vollkommen klar. Berisha nach seiner Einwechslung auch eher schwach geblieben. Aber wenn du dich dafür entscheidest, und da will ich jetzt nicht bewerten, sondern wenn du dich dafür entscheidest, einen Spieler zu kaufen für 18 Millionen in unseren Umständen, dann musst du ihm einfach Chancen geben. Dann wird er einfach gekauft als Stürmer Nummer 1. Und dann muss man ihm einfach auch mal verzeihen, wenn er 2-3 Spiele nicht trifft und wenn er vielleicht auch erstmal Eingewöhnungszeit braucht. Ich darf nochmal jeden daran erinnern, dieser Mann hat großes Potenzial. Ich habe ja auch schon mal gesagt, über 18 Millionen kann man wirklich streiten. Aber zu seiner Verteidigung, er war bei Leverkusen beim deutschen Meister dritter Stürmer. Er wurde maximal eingewechselt hinter Boniface und hinter Patrick Schick. Ja. Also man kann nicht von ihm erwarten, dass er direkt im Feuer ist und uns direkt weiterhilft, sondern wir bauen eher darauf, dass wir wissen, dass er ein großartiger Bundesligaspieler sein kann. Und deswegen ist es eher so ein Invest in die Zukunft.
Ja, und deswegen würde ich dann auch Loscheks Debüt so im Bereich von in Ordnung, also im mittleren Bereich etwa ansiedeln. Während ich aber schon nochmal sagen muss, ist wahrscheinlich den meisten aber auch aufgefallen, dass ich ein kleines bisschen schockiert war über die Defensivleistung von Prass dagegen den doch recht unbekannten Becker. Also gegen keinen Spieler mit Bundesliga-Format. Denn alle Angriffe, alle gefährlichen Situationen waren über die rechte Kieler Seite. Puchacz auf links, schlechtester Spieler von Kiel, wurde von Pavel komplett kaltgestellt. Pavel auch vielleicht nicht optimal bei der Kopfballsituation, wobei da auch er eigentlich alles versucht. Aber wirklich, Kiel hat sich diese Seite, hat sich Prass da als Schwachstelle ausgesucht. Auch das Zusammenspiel mit Akpo hat nicht immer geklappt und da muss er noch dran arbeiten. Was jetzt auch nicht unbedingt schlimm ist, aber das fand ich schon so ein bisschen erwähnenswert.
Ja, wir sind, man muss es so unterschreiben, wir sind seit Jahren verzweifelt auf der Suche nach einem ebenbürtigen Sparringspartner für Pavel Karajabek, der gleichermaßen die Offensive wie die Defensive beherrscht. Und den finden wir einfach nicht. Ich meine, Prass hat gerade im Pokal und jetzt auch gezeigt, dass er offensiv auf jeden Fall Wege gehen kann. Er bindet sich offensiv mit ein, er kann flanken, er kann schießen, er hat Zug zum Tor, alles gut. Aber er hat gegen Kiel gezeigt, dass er, Thema Stellungsspiel, wie gefühlt jeder andere, den wir seit in den letzten Jahren auf der linken Seite hatten, Probleme hat beim Stellungsspiel bei der Verteidigung. Das muss uns jetzt noch nicht direkt Sorgen machen. Wir können ihm Zeit geben. Er kommt ja jetzt auch aus einer Liga, die der Bundesliga noch nicht ebenbürtig ist. Aber das lassen wir jetzt einfach mal als Beobachtung so stehen, dass ich sehr, sehr gerne einen zweiten Pavel auf der Seite hätte. Aber man kann ihn leider nicht klonen.
Und wie gesagt, vielleicht braucht er einfach noch ein bisschen Zeit. Er hat ja zumindest im Club eigentlich auch immer linkes Mittelfeld gespielt bei Sturm Graz. Die Erfahrung als Linksverteidiger hatte er ja nur in den neuen Spielen bei Österreich. Das heißt, er ist da noch nicht so richtig im Rhythmus, ist da natürlich bestimmt auch dran interessiert, um seinen Stammplatz bei Österreich zu halten. Aber deswegen bin ich da auch ganz entspannt. Aber es war leider trotzdem ein ganz, ganz klarer Schwachpunkt unseres Spiels, dass Prass da Probleme hat. Und nicht, weil er langsam ist. Überhaupt nicht.
Genau. So, gehen wir einen Schritt weiter. David, was sagst du dazu, dass wir, und das soll jetzt mal so ein bisschen eine Lobeshymne auf unsere Nummer 27 sein. Was sagst du dazu, dass wir seit Jahren Stürmer kaufen, Stürmer vorne reinstellen, alles Mögliche ausprobieren und am Ende ist einfach immer der Einzige, der trifft unsere 27 auf der Position des Achters. Das ist doch unfassbar.
Ja, das ist wirklich Wahnsinn. Einfach, es fallen einem kaum noch Worte für Andrej Kramaric ein. Man kann sehr dankbar sein, dass er immer noch da ist, ne? 2016 zu uns gewechselt und hat jetzt mittlerweile eine Torquote, die sich auch absolut sehen kann. Er trifft im Schnitt in jedem zweiten Spiel für uns, jetzt und das über 250 Spiele hinaus. Absoluter Wahnsinn und es ist einfach auch beeindruckend, wie er sich entwickelt hat, ne? Jetzt über die letzten Jahre, wo er einfach auch ein bisschen langsamer wurde, sich vielleicht auch im Kopf verändert hat und eben, ja, vielleicht von der 10- oder von der Mittelstürmerposition, er hat teilweise ja sogar mal bei Nagelsmann, glaube ich, links außen gespielt in einem Dreiersturm, jetzt so zu diesem 8er-10er entwickelt hat, der ja eigentlich alles kann. Und man sieht aber auch, dass er diesen Stürmerinstinkt noch hat, als er dieses Kopfballtor erzielt. Ne? Perfekter Laufweg, natürlich auch ganz stark von Bülter und der Kieler Innenverteidiger, der macht es natürlich da auch nicht stark, aber ist völlig perplex, wie ihm Kramaric da so entwischen kann.
Genau, er hat einfach mittlerweile die perfekte Balance aus einem klasse Mittelfeldspieler, der mannschaftsdienlich ist, der sich meiner Meinung nach sogar bei der Defensivarbeit deutlich verbessert hat. Also ich sehe Kramaric wirklich auch oft gegen den Ball arbeiten und natürlich diesen Stürmerinstinkt, den du Andrej Kramaric in diesem Leben nicht mehr abnehmen kannst. Und das macht ihn einfach zu unserer Lebensversicherung, das muss man einfach so sagen.
Ja, brutal. Und ja, so eine Art von Konstante brauchst du dann einfach gerade eben, wenn so ein Umbruch da ist und auch einfach vom Punkt, das war jetzt der 10. Elfmeter in Folge, den er da in einer wahnsinnig souveränen Manier platziert und ja, enorm wichtig und ja, fast genauso wichtig an dem Tag, muss man fast sagen, war Olli Baumann, der da wirklich zwei Top-Paraden auspacken muss gegen Kiel, die auch einen Expected-Goals-Wert von 2 hatten. Aber eigentlich sogar gefühlt noch mehr Chancen hatten. Und auch er war da deswegen sehr, sehr wichtig. Und das muss einem natürlich auch so ein bisschen Sorgen machen. Aber wir haben es angesprochen. Es gab einfach in der Defensive Abstimmungsprobleme und die Defensive ist einfach noch nicht in der Lage, da im vorderen Mittelfeld mitzuhalten.
Das ist einfach krass. Also, ne? Es gibt ja immer wieder Torhüter, die gelobt dafür werden, dass sie wenig Gegentore kriegen. Oder dass sie eine Defensive führen. Das kann er alles. Er kriegt zwar viele Gegentore, aber ich kenne keinen Torwart in dieser Liga, der alleine, und ich rede wirklich von alleine, für so viele Punktgewinne verantwortlich ist. Weil Gegner ganz, ganz oft einfach frei vor seinem Tor auftauchen und er komplett alleine dafür sorgt, dass wir die Punkte behalten. Also das ist wirklich, wirklich krass und auch extrem erschreckend, muss ich leider sagen.
Ja, und wir bleiben dabei. Wir haben schon mal darauf hingewiesen, er hätte es am 7. September absolut verdient, endlich mal für die deutsche Nationalmannschaft zu starten in Düsseldorf gegen Ungarn. Denn Neuer ist zurückgetreten, klar, jetzt gibt es eine neue Nummer 1 mit Marc-André Ter Stegen, aber wenn nicht jetzt im September, glaube ich, wird es nicht mehr passieren. Und wir sehen, leistungstechnisch hätte er sich das wahnsinnig verdient. Wir wissen nicht, was Julian Nagelsmann diesbezüglich macht, aber der Sieg geschah sicherlich auch dank Olli Baumann und dank zweier Leute, die einfach schon ewig bei uns sind.
Genau, also ich denke auch, dass langfristig jetzt die Entscheidung von Julian Nagelsmann so getroffen wird, dass Nübel dann die Nummer 2 wird, weil man theoretisch Nübel dann auch als Nachfolger von Ter Stegen installieren könnte. Ist auch alles vollkommen okay. Olli Baumann hat mittlerweile auch ein fortgeschrittenes Alter. Aber lass ihn einfach nicht zurücktreten ohne diese eine Einsatzminute. Das ist ja alles, was wir uns wünschen.
Ja, genau. Und eine Person würde ich noch ganz gerne kurz erwähnen. Und das wäre Tim Drechsler, der eigentlich ja aus der Not heraus geboren gespielt hat, muss man sagen. Weil auf der Bank eben nur Spieler saßen, die sich nicht bewährt haben, mit Socki und Scholloi bisher. Aber Drechsler mit zwei wirklich starken Momenten. Einem Sahnepass in Minute 3 auf Bülter, der zum Elfmeter führt. Und einer wahnsinnig guten Pressing-Szene in Minute 21, die ebenfalls fast zu einem Tor führt. Und zumindest in diesem Spiel hat man gesehen, dass Tim Drechsler das Zeug zur Bundesliga hat.
Mhm. Auf jeden Fall. Ist natürlich jetzt die Frage, ob Tim Drechsler im nächsten Spiel auf die Bank muss aufgrund unserer Neuverpflichtungen in der Innenverteidigung. Das ist natürlich jetzt die große Frage, wo ich auch zu meiner nächsten Frage komme, David. Was hältst du eigentlich von diesem Kniff von Matarazzo, dass er jetzt einfach Grilic und Stach, die ja eigentlich beide Mittelfeldspieler sind, getauscht hat? Er hat einfach gesagt, so, Stach ist jetzt der Innenverteidiger und Grilic ist jetzt wieder der Sechser. Was hältst du davon? Und eine Quizfrage habe ich auch an dich. An wen erinnert mich Stach da hinten drin?
Wahrscheinlich meinst du Kevin Vogt.
Ja, groß, schlaksig, deutlich schneller als Grilic. Er erinnert mich an Kevin Vogt.
Ja, also ich sag mal so, es ist noch ein bisschen früh vielleicht, weil Kiel eben nicht, sagen wir mal, Frankfurt ist. Aber ich kann mir das gut vorstellen. Ich kann verstehen, warum Matarazzo zu der Entscheidung kommt, auch diesen Wechsel zu machen. Hat er ja auch schon vor Wochen im Training geübt, auch schon im Juli. Und deswegen bin ich sehr gespannt. Und ja, das zeigt auch Matarazzos Weitsicht so ein bisschen. Auch vor dem Hintergrund dessen, dass ja erst jetzt überhaupt ein neuer Innenverteidiger da ist mit Ranac, der zwar im Rhythmus ist, aber im Rhythmus in Tschechien.
Ja, genau. Und es ist einfach aus der Perspektive clever, weil Grilic auf der Position, die er jetzt wieder inne hat, das Tempo, was er ja nicht hat, auch nicht braucht. Dafür gibt es dutzende Beispiele, Toni Kroos, David Silva. Du brauchst, um ein Weltklasse ist jetzt Grilic nicht, aber um ein klasse Mittelfeldspieler zu sein, brauchst du andere Dinge als pure Geschwindigkeit. Das ist natürlich oftmals in der letzten Reihe, wenn es darum geht, Stürmer abzulaufen, anders. Und deswegen kann ich grundsätzlich verstehen, warum Matarazzo das gemacht hat. Und ich bin mir auch sehr, sehr sicher, dass diese ganzen Innenverteidiger, die wir jetzt holen oder vielleicht auch noch an denen wir dran sind, nicht für das Zentrale, nicht für den zentralen Innenverteidiger gedacht sind, sondern Stach ist unser zentraler Innenverteidiger und Ranac oder Wittig oder wer auch immer noch kommt, kämpfen dann um die rechte und die linke Seite.
Ja, guter Punkt. Und wenn du es jetzt schon so im Detail ansprichst, dann lass uns doch jetzt über die Einkäufe und über Frank Kramers große Shoppingtour mal so ein bisschen sprechen.
Gerne.
Denn hat sich jetzt einiges getan und die Frage ist jetzt ja auch für uns so ein bisschen, sind wir jetzt fertig? Ne? Denn auch ein neuer Rechtsverteidiger ist bereits da mit Valentin Gendrey, spricht man ihn wahrscheinlich aus, von US Lecce. Das heißt, manche könnten zu der Erkenntnis kommen, okay, das war's jetzt möglicherweise. Aber sagen wir mal so, mit Ranac ist jetzt zumindest mal ein Verteidiger da, der gegebenenfalls das Potenzial hat und der zumindest das akuteste Problem behebt, das wir hatten. Also wir sind jetzt zumindest vor dem Frankfurt-Spiel, sagen wir, einigermaßen gut besetzt, auch wenn man natürlich ganz ehrlich sagen muss, das ist zumindest mein Eindruck, dass Attila Scholloi gar nicht mehr wirklich zum Kader zählt. Dass das mit dem gar nicht mehr geplant wird. Und ein Socki kam in Minute 90 rein, steht angeblich in Gesprächen ebenfalls wie Scholloi, sodass wir dann ja gar nicht mehr so viele hätten. Aber Stand jetzt wäre schon mal so ein bisschen was, zurechtgerückt. Nochmal kurz als Übersicht vielleicht. Was hat sich jetzt eigentlich verändert? Neu dabei sind ja, ist bereits bekannt, haben wir schon besprochen, Adam Loschek, Alexander Prass und jetzt neu aber Valentin Gendrey, Rechtsverteidiger von Lecce, Robin Ranac von Viktoria Pilsen und auch noch Haris Tabakovic, Zweitligatorschützenkönig von Hertha BSC Berlin. Ich frage jetzt erstmal ganz allgemein, dann können wir immer noch dran zoomen. Was hältst du denn von diesen 5 Verpflichtungen, die ja alle doch auch erheblich Geld gekostet haben? Geht das aus deiner Sicht in eine Richtung, die du unterstützt?
Ich finde es ehrlich gesagt bis jetzt relativ wild und auch schwer einschätzbar und auch sehr willenlos eigentlich. Also klar, Alexander Prass passt genau ins Profil. Der kam ja auch sehr früh, ne? Also das war gezielt, das war ja noch mit langer Überlegung und so weiter. Jetzt bei Tabakovic und Loschek bin ich mir noch nicht ganz sicher, inwieweit das auch abgesprochen ist mit Pellegrino Matarazzo. Ne? Da gab es ja auch, ich erinnere dich daran, da gab es ja auch diesen einen Moment in der Pressekonferenz, als Matarazzo durchsickern lässt, dass er gar nicht so sehr involviert ist in die Transferpolitik. Ist natürlich sehr, sehr schwierig bei 2 Stürmern, die sehr groß sind. Aber wir stellen jetzt einfach, lassen das einfach mal so dahingestellt, dass Matarazzo mit ihnen plant und dass er sie auch gerne hat. Trotzdem weiß ich ehrlich gesagt nicht, wie ich die 2 einschätzen soll. Und zusätzlich, also Rechtsverteidiger Backup haben wir gebraucht, ist auch vollkommen okay, aber ohne jetzt Robin Ranac zu nahe treten zu wollen, und er darf gerne mich davon überzeugen, dass er die perfekte Lösung ist. Ich bin jetzt auf den ersten Blick nicht 100%ig zufrieden mit ihm. Warum? Lass mich das erläutern.
Ja.
Erstens mal, ich kenne ihn nicht wirklich. Ne? Ich habe ihn ein bisschen bei der Europameisterschaft gesehen, ansonsten mich jetzt ein bisschen eingelesen zu ihm, aber ich kann ihn schwer einschätzen. So, Punkt 1. Wir haben einfach extrem viele schlechte Erfahrungen mit Spielern gemacht, die aus Ligen kamen, die nicht die Bundesliga sind und die auch nicht ansatzweise die Bundesliga sind. So, Adams Nuhu, damals aus der Schweiz gekommen. Stanley Nsocki, damals aus Belgien gekommen. Und Attila Çolay aus der Türkei gekommen. Alle nicht im Ansatz es geschafft, sich in der Bundesliga zu etablieren. Das kann bei ihm anders sein, muss es aber nicht. Zusätzlich habe ich jetzt bei Robin Ranac das Gefühl, dass er alles andere als unsere erste Wahl ist. Was haben wir vorher gelesen? Wir haben Solé vorher gelesen. Wir haben Bella Kotschap vorher gelesen, die wir eigentlich lieber hätten. Wir haben Udokai vorher gelesen. Der geht jetzt sehr wahrscheinlich, oder ich weiß nicht, ob es durch ist, in die Türkei zu Istanbul. Dann Moritz Jens ist ja irgendwie auch noch nicht ganz vom Tisch. Also ich kriege das Gefühl nicht los, dass Robin Ranac bei weitem nicht unser erster Pick ist, sondern dass er einfach nur sehr schnell umsetzbar war. Und um das Ganze abzuschließen, ich persönlich, und das habe ich jetzt schon mehrfach gesagt, hätte deutlich lieber Udokai oder Moritz Jens gesehen. Moritz Jens ist ja noch nicht vom Tisch, aber einfach nur deswegen, weil sie schon gezeigt haben, dass sie in der Bundesliga standhalten können. Und das alles bringt mich zur Erkenntnis, dass ich bis jetzt noch nicht hundertprozentig von diesem Transfer überzeugt bin.
Kann ich verstehen, ne? Also Robin Ranac ist erfahren, auch bei der tschechischen Nationalmannschaft mittlerweile, aber spielt eben nur in Tschechien, mit der Ausnahme von ein paar Einsätzen zum Beispiel in der Conference League oder jetzt gerade in der Europa League Quali. Und ist zwar recht jung mit 24 Jahren, aber ich finde doch auch dafür einigermaßen teuer mit 8 Millionen, während man Udokai für 4 oder 5 hätte haben können, der aus meiner Sicht vielleicht auch nicht der überragende Pick gewesen wäre, aber zumindest sofort funktioniert hätte. Das haben wir ja bei Augsburg gesehen, dass das ein ganz stabiler Innenverteidiger ist. Ranac ist da eher eine Wundertüte und ja, doppelt so teuer. Das verwirrt mich so ein bisschen. Also wenn ich jetzt meine eigene Frage so ein bisschen beantworten müsste, dürfte, wie auch immer, würde ich sagen, ja, Prass kann ich nachvollziehen, auch einen Loschek, der kann richtig durch die Decke gehen. Beim Rest bin ich mir unsicher. Tabakovic würde ich sagen, okay, ihr passt irgendwie immer noch ins TSG-Profil, dafür relativ wenig Geld, ich glaube 3-4 Millionen nur, den Zweitliga-Torschützenkönig zu holen, für die Breite, für drei Wettbewerbe, okay. Aber gerade bei Ranac und Gendrey bin ich auch am Zweifeln. Und der Hauptgrund, ne, ich sitze zwar gerade in Stuttgart, bin aber kein Schwabe, ist aber trotzdem das Geld, Jonas. Wir haben in diesem Sommer ungefähr 30 Millionen eingenommen. Ja. Und jetzt schon 50 Millionen ausgegeben. Und die Medien sagen uns, dass immer noch nicht Schluss ist. Also,
genau. Martin Wittig ist immer noch nicht vom Tisch. Der würde auf jeden Fall zweistellig kosten.
Ja, und vielleicht sogar noch andere. Manche schreiben sogar, man würde angeblich noch einen tiefen Stürmer haben wollen, weil Bebu so lange ausfällt. Meine Perspektive dazu ist, dass ich das überzogen finde. Ein Beispiel, Valentin Gendrey. Ne? Die Daten sind in Ordnung, wenn man sich so ein bisschen mit ihm beschäftigt, aber 8,5 Millionen für ein Backup. Valentin Gendrey hat noch nie links gespielt, Jonas, noch nie. Mhm. Nur rechts oder rechter Innenverteidiger. Aber auch nicht oft als rechter Innenverteidiger. Das heißt, er hat Erfahrung in der Serie A, er hat also wahrscheinlich Bundesliga-Niveau, okay. Aber wir brauchen gerade aktuell keinen Ersatz für Pavel. Natürlich wird das in ein, zwei, drei Jahren ein Thema. Aber dann gebe ich doch nicht 8,5 Millionen für diese Position aus, sondern suche mir wirklich jemanden für die Breite, auch jemand mit mehr Risiko. Auf dieser Position hätte ich wirklich dann nach einem deutlich noch jüngeren, noch günstigeren geguckt, vielleicht auch in der zweiten Liga, wo auch immer. Weil ich behaupte, Jonas, ich habe mich ein bisschen mit ihm beschäftigt, Gendrey will spielen. Der will spielen, das sage ich dir.
Ich gehe sogar noch weiter. Gendrey wurde versprochen, dass er um den Startplatz kämpft. Dem wurde ganz bestimmt nicht transparent gesagt, du bist der Ersatz hinter Pavel und spielst maximal, wenn der verletzt ist. Hundertprozentig kommt der dann nicht zu uns.
Und wir wissen natürlich auch oder haben die Vermutung auf Grundlage der Pressekonferenzen, dass Matarazzo nicht perfekt eingebunden ist. Aber du musst für diese Position einfach nicht so viel Geld ausgeben. Du musst mehr in die Innenverteidigung stecken und eben dann rechts oder links gucken oder vielleicht auch jemanden verpflichten, der flexibler ist. Ich wiederhole mich, ich weiß, aber Gendrey hat noch nie links gespielt. Was soll das denn? Ja, wir brauchen doch eher noch einen flexibleren oder eher ein Backup für links. Klar, Pavel wird es wahrscheinlich nicht schaffen, drei Wettbewerbe komplett durchzuziehen, ohne kleinere Verletzungen, das wissen wir. Aber Gendrey hat einen Marktwert von 7 Millionen, ist 24 Jahre alt, französischer U21-Nationalspieler und war absoluter Stammspieler in der Serie A. Was soll das? Und da geht es mir natürlich vielleicht auch im Hinterkopf ein bisschen darum, dass Kader Žabák mein Lieblingsspieler ist. Aber es geht mir auch einfach um sinnvollen Umgang mit Finanzen. Also ja. Warum da 8,5 Millionen? Ich verstehe es nicht. Verstehst du es?
Nee. Und jetzt muss man auch ganz hart so sagen, um die Situation richtig einzuordnen, ohne es zu werten, unter Alex Rosen wäre das nicht passiert. So, ich werte es nicht, aber ich halte fest, unter Alex Rosen, das haben die letzten 11 Jahre gezeigt, hätten wir niemals so viel Geld im Verhältnis dazu ausgegeben, was wir eingenommen haben. Das ist ein Fakt. So, das heißt, wenn ihr jetzt zu den Fans gehört, und alles ist richtig, es sind einfach nur eure Meinungen, wenn ihr jetzt zu den Fans gehört, die sagen, ich finde es richtig gut, dass wir endlich mal richtig Geld ausgeben, weil ansonsten werden wir nie besser. Aber ich mag Alex Rosen. Dann widersprecht ihr euch selber. Denn wenn ihr jetzt froh seid, dass wir endlich so viel Geld ausgeben und 50 Millionen ausgeben oder vielleicht sogar 60, 70 und nur 30 einnehmen, wenn ihr dieser Meinung seid, dann müsst ihr auch froh sein, dass Alex Rosen weg ist. Das ist einfach so. Das hätten wir unter ihm nicht gemacht. Das heißt, was für mich, Achtung Vermutung, ich habe keinen Beleg dafür, aber was für mich ganz klar ist, Frank Kramer wurde installiert und zu ihm wurde gesagt, er darf jetzt so mit dem Geld umgehen. Alex Rosen, das war einfach nicht er. Alex Rosen wollte immer grüne Zahlen schreiben. Und Frank Kramer wurde jetzt gesagt, er muss darauf nicht achten. Und dementsprechend haben wir jetzt auch diese Transferpolitik.
Ja, und die ist natürlich, das muss ich nochmal sagen, in Teilen passt die schon zur TSG-DNA, aber in Teilen eben auch, wie gesagt, gar nicht. Weil, wie gesagt, das mit Gendrey unnötig, das mit Ranac ist einfach ein ziemlich großer Poker für einen gar nicht mehr so jungen Spieler. Und wie gesagt, jetzt kommt ja vielleicht noch jemand. Und ich finde schon, dass du in der Saison mit Europa League, mit Dreifachbelastung, auch in der Saison, in der du sagen musst, okay, so ein paar Spieler funktionieren halt nicht, wie zum Beispiel Scholloy oder Kabak ist verletzt, da musst du vielleicht mal ein bisschen Minus machen. Aber musst du wirklich 20 oder 30 Millionen Minus machen? Können wir uns das überhaupt leisten? Seit wann denn? Vielleicht war das auch so ein schwelendes Problem in der Geschäftsführung und ein Mitgrund für das Ende von Alex Rosen, wer weiß. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich bewerte es jetzt doch, Jonas. Ich halte es eher für einen Fehler. Und ich sage dir auch nochmal, warum. Weil wir die beste U19 von ganz Deutschland haben aktuell. Mhm. Und natürlich, wir brauchen Leute. Ich sage es nochmal ganz konkret, jetzt mal vor der Transferperiode. Wir brauchten 1 bis 2 Innenverteidiger, ganz klar. Wir brauchten auf jeden Fall mindestens einen Stürmer oder 2 und ganz eindeutig 1 oder 2 für die Außen. Okay. Aber die müssen ja nicht zwingend so viel kosten. Es gibt auch ablösefrei, es gibt Leute, die du für 1-2 Millionen holen kannst. Da fehlt mir noch so ein bisschen der, wie soll ich sagen, der Kevin Vogt-Transfer. Nicht, dass das dann unbedingt klappen muss, wie bei Kevin Vogt, aber zumindest der Versuch. Wie gesagt, das haben wir mit Prass. Aber Prass ist auch, ehrlich gesagt, auch schon schweineteuer. Mhm. Also von 9,5 Millionen kannst du auch relativ schnell wieder runtergehen. Und deswegen bin ich da vorsichtig skeptisch. Und
ja, das Ding ist das ja einfach, du kannst doch Alex Rosen nicht unterstellen, dass er die letzten 11 Jahre so defensiv eine Transferpolitik geführt hat, ohne dass es nötig wäre, ne? Also uns wurde doch jetzt als TSG-Fans jahrelang kommuniziert, dass die TSG abhängig davon ist, eine positive Transferbilanz zu haben. Und auf einmal werfen wir das über den Haufen? Verstehe ich nicht. Also ich kann es nicht hundertprozentig nachvollziehen. Das Einzige, was klar ist, die aktuelle Transferpolitik ist auf jeden Fall abgenickt von Dietmar Hopp und seinen Komparsen, seinen Geschäftsführern, was auch immer. Das ist auf jeden Fall so. Unter Alex Rosen wäre es nicht passiert. Und ich muss auch nochmal was sagen, was ich auch nicht ganz verstehe. Normalerweise, wenn gibst du ja nur dann, also du holst eigentlich ja nur irgendwelche talentierten Spieler aus Ligen, die man nicht so gut kennt, wenn man dafür dann weniger Geld ausgibt, ne? Weil es ein Risiko birgt. Jetzt holst du aber Spieler aus irgendwelchen Ligen, die wir gar nicht so richtig kennen, und gibst trotzdem einen Arsch voll Geld aus. Das passt irgendwie nicht zusammen. Wenn ich knappe 10 Millionen für einen Rechtsverteidiger oder knappe 10 Millionen für einen Innenverteidiger ausgebe, dann will ich doch, dann kann ich doch auch mal, so wie andere Vereine, was wir eigentlich sehr, sehr selten tun, auch mal von direkten Ligakonkurrenten kaufen. Dann kann ich mir doch mal einen Spieler von Wolfsburg holen, von Augsburg, von Mainz oder sonst irgendwas, wo ich weiß, dass der in dieser Liga funktioniert. Für dieses Geld könnte ich das tun. Aber ich kann doch nicht so viel Geld ausgeben und dann noch das Risiko haben, dass ich überhaupt keine Ahnung habe, ob dieser Typ der nächste Adams Nuhu wird. Da bin ich noch sehr, sehr kritisch.
Und natürlich können die Transfers trotzdem funktionieren, nur irgendwie ist es auf jeden Fall eine Veränderung des Wegs in gewisser Weise, weil ich fest davon ausgehe, dass wir noch weiter ins Minus kommen. Und ich sag's jetzt nochmal ganz ehrlich, wenn ich hätte entscheiden müssen, hätte ich auch gesagt, Frank Kramer, du kannst schon mehr als 30 Millionen ausgeben. aber versuch's im Rahmen zu halten von, sagen wir mal, 40, 45 Millionen. Wie gesagt, weil wir ja auch noch Europa League spielen, da noch ein bisschen Gelder bekommen und so weiter und eben auch einen Umbruch einleiten müssen, weil manche Transfers einfach nicht funktioniert haben und so jemand wie Scholloy oder Nsocki massiv an Marktwert verloren und eingebüßt haben. Aber 50 bis 60 Millionen weiß ich nicht. Ich hoffe sehr, dass es funktioniert, dass so jemand wie Ranac durchstartet, dass so jemand wie Prass durchstartet. Eine Sache muss ich aber noch sagen, auch zur Verteidigung von den Beteiligten und Frank Kramer. Alle wissen, es pfeift von allen Dächern, dass wir Spieler brauchten. Ganz dringend. Und das treibt natürlich die Transfersummen so ein bisschen in die Höhe, wenn du weißt, wie ich meine. Ne? Vielleicht kriegst du einen Ranac letztes Jahr, also wenn wir nicht so Probleme gehabt hätten, für 1-2 Millionen weniger. Kann ich mir schon vorstellen.
Ja. Wie gesagt, es war jetzt sehr viel Meinung. Wir müssen ja auch, wir machen diesen Podcast ja auch deshalb, ne? Wir sagen etwas, das ist unsere Meinung, das kann am Ende stimmen, es kann natürlich auch komplett in die Hose gehen, aber es ist ja unsere Pflicht und auch an unsere ZuhörerInnen unsere Meinung da einfach transparent zu äußern. Und ja, es kommt mir einfach momentan alles ein bisschen spanisch vor. Und das ist jetzt der perfekte Übergang zum größten Problem, was die TSG seit jeher hatte. Und das ist natürlich jetzt alles rund um diesen Fan-Stimmungsboykott gegen Holstein Kiel, wo es ja auch zahlreiche Transparente gab, mit ganz vielen Vorwürfen von der Ultraszene, der Geschäftsführung gegenüber. Davor wurde ganz viel von der Geschäftsführung über die Medien gegen die Ultras transportiert. Wir versuchen das jetzt einfach mal so ein bisschen so gut wie möglich aufzuarbeiten.
Man muss vielleicht auch sagen, wir gehen natürlich nicht ins Detail, dass uns selten so viele Zuschriften erreicht haben, ohne dass wir danach gefragt haben. Also verschiedene Leute wollten uns quasi ihre Perspektive darstellen. Sowohl Leute aus dem eher journalistischen Bereich, als auch Leute, die einfach nur Fans sind, als auch Leute, die den Fangruppierungen oder den Ultras sehr nahe stehen und da mehr oder weniger Infos aus erster Hand haben. Und in diesem Zusammenhang, ohne irgendwie ins Detail zu gehen, haben wir uns jetzt auch versucht, irgendwie eine Meinung zu bilden, die aber sicherlich, wie soll ich sagen, noch in Bewegung ist, die nicht wirklich feststeht. Weil was, glaube ich, klar ist, klar bleibt, das sehen, denke ich, auch alle TSG-Anhänger so, man kann verstehen, dass die Fans, dass die Ultras Aktionen machen, Aktionen planen, Aktionen durchführen. Und die Unzufriedenheit kann man sicherlich auch verstehen. Es geht ja letztlich um mehr als nur um das Rosenaus, sondern auch um die Dominanz von Hopp und seiner möglichen Gefolgschaft, die da existiert. Es ist mir aber trotzdem manchmal ein bisschen zu viel, ja, Behauptungen in gewisser Weise. Und auch den Stimmungsboykott jetzt. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich den für einen großen Fehler halte, weil mir eine Sache nochmal klar geworden ist, auch im Zusammenhang mit verschiedenen Zuschriften. Die Fans haben halt auch kaum Möglichkeiten.
Ja.
Der Hebel der Fans ist super kurz, das haben wir letzte Woche auch gesagt, und den Hebel, den sie aber haben, ist, die Stimmung beschissen zu machen. Und das stört natürlich alle bei der TSG. Und deswegen kann ich das in gewisser Weise und für einen gewissen Zeitraum auch nachvollziehen, weil an diesem Punkt ist der zahnlose Tiger dann doch nicht mehr zahnlos. Und man hat es, glaube ich, auch gemerkt, gehört, die Süd war voll, aber man hat im Wesentlichen nur die Kieler gehört. Natürlich wurde beim Tor gejubelt und natürlich gab es Applaus, aber es gab keine Fangesänge von der Süd. Und das macht einen Unterschied, auch wenn man es nur über das TV sieht. Es ist für mich, Jonas, aber dennoch keine Perspektive, die Wochen oder Monate lang so durchführbar sein wird. Weil die Frage ist ja, wo soll das hinführen?
Genau. Ja. Also, was auf jeden Fall jetzt klar ist, wir haben deutlich mehr in Sicht, als wir noch bei der letzten Folge hatten. Wir wissen jetzt einigermaßen Bescheid, was jedoch nicht heißt, dass wir die perfekte Lösung haben, weil das natürlich einfach nur Meinungen von verschiedenen Positionen sind. Und wir versuchen das jetzt für uns einfach aufzuarbeiten und wir werden auch immer unsere eigene Meinung kennzeichnen, dass klar ist, dass da jetzt einfach, dass niemand genau weiß, was da eigentlich wirklich abgeht. Denn auch wenn irgendwas in den Medien steht, kann niemand hundertprozentig prüfen, inwieweit das einfach stimmt.
Ich könnte ja mal
trotzdem
kurz
vorweg.
Ja?
Ja, trotzdem vorweg. Der erste Zahn, den wir jetzt allen ziehen müssen, und den ich mir auch selber gezogen habe vor einigen Wochen, als es jetzt alles so ein bisschen klar wurde. Die Illusion, die wir TSG-Fans uns so ein bisschen seit Jahren vorgetäuscht haben, dass Dietmar Hopp ja so wenig zu sagen hätte und dass der sich ja so arg raushalten würde, den Zahn müssen wir euch ziehen. Das war wahrscheinlich noch nie so und das ist jetzt auf gar keinen Fall so. Dietmar Hopp ist massiv involviert ins tägliche Geschäft. Dietmar Hopp hält sich überhaupt nicht zurück, ohne es zu werten. Ne? Der Mann hat 49%, der Mann hat uns dahin gebracht, wo wir sind. Aber den Zahn müssen wir euch ziehen, dass Dietmar Hopp sich raushält, sondern der Mann versucht massiv seine Interessen voranzubringen, ohne es zu werten. Das ist mal der erste Fakt, der feststeht.
Und womöglich, ich bin genau deiner Meinung, er hat das wahrscheinlich schon immer in gewisser Weise gemacht. Es ging ja bis letztes Jahr auch noch viel einfacher, weil er da mehr als 49% an Mehrheit hatte. Aber meine Vermutung ist, wir gucken uns mal an, wie alt Dietmar Hopp ist, dass er es jetzt nochmal, bevor er vielleicht es nicht mehr kann, in die aus seiner Sicht richtige Richtung lenken will, damit eben die TSG mit den richtigen Leuten an der Spitze sozusagen in die nächsten Jahre geht. Das wäre meine Vermutung. Und das kann man in gewisser Weise ja auch verstehen.
Genau. Und jetzt ist, glaube ich, einfach Folgendes passiert. Jahrelang hat es gut funktioniert, dass Dietmar Hopp viel zu sagen hatte, aber dass man nach außen hin es geschafft hat, es irgendwie sympathischer zu verkaufen, dass nicht rauskam, dass er wirklich oft seine Meinung gesagt hat und es auch vielleicht durchgedrückt hat, sondern jetzt sind halt einfach Persönlichkeiten aneinander geraten. Verschiedene Wege, verschiedene Meinungen, verschiedene Menschen, sodass man nach außen hin nicht mehr kommunizieren konnte, dass ja die Entscheidungen nicht mitunter von Dietmar Hopp getroffen werden. Und vor diesem Problem stehen wir jetzt meiner Meinung nach. Ne? Was für Belege habe ich dafür? Es ist ganz, ganz klar, dass Alex Rosen am Ende auf der Abschussliste von Dietmar Hopp stand und dass Dietmar Hopp ihn weghaben wollte. So. Davor gab es ja auch noch jetzt zum Beispiel jetzt diese Situation rund um den frisch gewählten Vorsitzenden Christian Baumgärtner, der dann zurückgetreten ist kurz danach, angeblich wegen gesundheitlichen Problemen, aber die Vermutung liegt sehr, sehr nahe, dass er zurückgetreten ist, weil er auch ein Befürworter von Alex Rosen und Co. ist. Ne? Also es ist einfach jetzt der Fall, dass die Menschen rund die Dietmar Hopp involviert hat, jetzt einfach nicht mehr in sein Profil passen und deswegen will er jetzt einfach Leute integrieren, die für ihn besser passen. Das ist einfach nur seine persönliche Meinung und damit eckt er momentan halt einfach extrem an. Und ja, es ist einfach ein riesen Haufen an Scheiße momentan.
Und gleichzeitig ist es vielleicht auch gar nicht so unnormal, ne? Also wir sind jetzt wirklich faktisch wieder ein 50+1 Club. Das heißt, theoretisch, wenn der e.V. sich zusammentut, hat er die Mehrheit. Natürlich immer mit dem Problem im Hintergrund, dass man Hopps Geld braucht. In gewisser Weise, ne? Klar. Aber wir sind damit ja nicht die Ausnahme, Jonas. Das geht ja ganz, ganz vielen Vereinen so. In Deutschland, aber vor allem auch in England und so weiter, wo ja noch viel mehr mitgesprochen wird. Vielleicht kennt ihr auch die Fußball-Doku mit Ryan Reynolds und der Name des Kumpels fällt mir jetzt nicht ein, wo völlig ahnungslose Leute von Fußball sich einen Club kaufen und einfach bei Transferentscheidungen mitdiskutieren. Ja. Ich glaube nicht, dass es in diesem Umfang bei uns jemals der Fall war, dass Dietmar Hopp zu Alex Rosen kam und gesagt hat, wir brauchen genau diesen Linksverteidiger. Aber ansonsten stimme ich dir völlig zu. Die Frage ist, ob das so ein großes Problem ist. Jetzt gerade natürlich aktuell schon. Aber, und ich habe mich da auch ein bisschen mit beschäftigt, auch andere Meinungen zu gelesen, unter anderem die, liebe Grüße an der Stelle, von Nico Beck von der Rhein-Neckar-Zeitung, der die TSG seit Jahren begleitet, der meinte, naja, wenn das Timing anders gewesen wäre, wäre das eigentlich ein relativ logischer Vorgang. Zumal ja Sportdirektoren eigentlich nie so lange im Amt bleiben. Also Alex Rosen hat eigentlich einen Rekord aufgestellt. Mhm. Und manche würden vielleicht auch sagen, ne, ich tue mich da schwer, weil ich große Sympathien für Alex Rosen habe. Trotzdem verstehe ich die Perspektive zu sagen, okay, irgendwann kommt der Punkt, wo man vielleicht auch ein bisschen zu sehr drin ist. Nico Beck hat, glaube ich, gesagt, zu betriebsblind wird. Und es gab ja schon so ein paar Entscheidungen, die vielleicht in diese Richtung gehen könnten. Ne? Also die letzten Transfers waren jetzt nicht mehr so groß, muss man ganz ehrlich sagen. Aber das Timing ist halt das große Problem. Und dann sagte Beck auch, und das konnte ich auch irgendwie nachvollziehen, gut, wenn man Rosen dann aber wirklich loswerden will, dann muss man ja auch dafür sorgen, dass jetzt nicht massiv gegen einen gearbeitet wird. Weil es ist ja klar, dass Rosen in 11 Jahren ein paar Leute im Verein sich angesammelt hat, wie auch immer, die ihm treu an der Seite stehen. So beispielsweise auch Pirmin Schwegler, den er ja selbst eingestellt hat.
Ja.
Das heißt, auch dieser Umbruch ist vielleicht bis zu einem gewissen Grade sinnvoll, um auch eine gewisse Harmonie in der Führungsetage zu haben. Das ändert natürlich nichts an dem großen Problem mit dem Timing. Das finden, glaube ich, alle immer noch absolut beschissen. Jetzt ist aber eine Sache, muss man mal ganz ehrlich sagen. Alex Rosen wird für was gehalten, was er mit Sicherheit nicht ist, Jonas. Du kannst mir gerne widersprechen, lass mich nur ganz kurz ausführen. Alex Rosen wird jetzt so als jemand dargestellt oder zumindest als jemand verstanden, der immer gegen Hopp wäre, gegen das böse Rogon, der Kämpfer für das Gute war, für die Ultras, für die Fans. So ein Bullshit. Alex Rosen konnte bestenfalls gut moderieren, wenn er wirklich krass anderer Meinung als Hopp war. Der war 11 Jahre im Amt. 11 Jahre.
Ansonsten hätte er es ja gar nicht 11 Jahre überlebt. Ne?
Der muss die meiste Zeit sehr eng mit Hopp gewesen sein. Anders geht es nicht.
Ja.
Das ist doch klar. Also, und das verstehen gerade viele nicht. Und das finde ich auch okay und nachvollziehbar, weil es offensichtlich in letzter Zeit geknirscht hat in dieser Beziehung. Es viel Reibung gab. Aber diese Reibung ist neu. Sonst wäre er ja gar nicht befördert worden in die Geschäftsführung.
Da treffen jetzt gerade seit neuestem Egos aufeinander. Das ist einfach das Problem. Ansonsten hat es immer einigermaßen harmonisch funktioniert, diese Zusammenarbeit.
Und Rosen hat doch auch Rogon-Spieler verpflichtet, Jonas. Und die Spieler, ja, die jetzt gerade kommen, so rum könnte man ja auch argumentieren. Ich argumentiere jetzt bewusst ein bisschen spitz. Die Spieler jetzt kommen ja gar nicht von Rogon. Also ist es jetzt auf einmal besser geworden? Nein, natürlich nicht. Aber man darf jetzt auch nicht in Rosen was reinprojizieren, was er nie war. Der war nicht der große Widerstandskämpfer. Vielleicht im letzten Jahr, okay. Aber nicht in der glorreichen Nagelsmann-Zeit beispielsweise. Da waren die alle 100 pro auf einer Linie.
Ja, aber das ist auch, glaube ich, so ein bisschen menschlich. Man versucht ja immer, es ist super, super schwierig, eine Bewegung irgendwie in Kraft zu setzen, ohne eine Person, ne, die jetzt so wirklich dafür steht.
Ja.
Und jetzt wird Rosen eigentlich von den Ultras, so ein bisschen in Anführungszeichen, instrumentalisiert als der Mann, der jetzt quasi dafür steht, als dieser Widerstandskämpfer gegen diese böse Geschäftsführung. Dabei war er, wie du richtig sagst, die meiste Zeit ja Teil dessen. Ne? Was überhaupt nicht heißt, dass der aktuelle Streit zwischen den Ultras und der Geschäftsführung nicht auch vollkommen legitime Punkte hat. Und wir kommen jetzt gleich auch noch ausführlich dazu, die aktuelle Geschäftsführung zu kritisieren. Wir wollen gerade nur klarstellen, dass dieser Vorgang, der passiert ist, wenn der besser kommuniziert geworden wäre, dann hätte der gar nicht diesen großen Knalleffekt gehabt. Stell dir mal vor, es ist Juni, es ist Anfang Juni, die Bundesliga-Saison ist rum. Ne? Alex Rosen ist seit 11 Jahren im Amt und man hat das Gefühl, man will was Neues, und Alex Rosen wird danach an einem Tisch dann entlassen und er gibt danach noch ein kurzes Interview und sagt, es war an der Zeit, Freunde. Ich war jetzt 11 Jahre da, es passt nicht mehr so hundertprozentig und es wird genau in dieser Juniwoche, wird ein Nachfolger, mit dem jeder irgendwas anfangen kann, wird
meinetwegen auch 2 Wochen später, ja.
Von mir aus, aber der wird vor dem 1. Juli wird ein Nachfolger installiert. Ja. Dann sind die Fans, unter anderem auch wir, sauer, weil wir Alex Rosen mögen. Dann hat es den gleichen Effekt wie bei Kevin Vogt, dass ich sage, boah, scheiße, den habe ich aber gemocht. Aber niemand, dann hätte es niemals diesen großen Knalleffekt gehabt. Diesen großen Knalleffekt nach außen gab es ja nur deshalb, weil Alex Rosen wegen dem Timing dann so weite Kreise gezogen hat, weil Pirmin Schwegler weggegangen ist, weil dann ganz viel reininterpretiert worden ist, warum er gefeuert wurde und. Dann natürlich noch diese, und ich glaube, dann haben sich Dinge hochgeschaukelt, ne? dann hat auf einmal irgendwie die Ultragruppierung nicht mehr mit der Geschäftsführung reden wollen, weil halt viele Dinge schiefgelaufen sind und so weiter. Dann reagiert die Geschäftsführung extrem mies gegenüber der Ultragruppierung und nimmt ihnen das Recht, irgendwelche Dinge und Choreos zu lagern in der Pre-Zero Arena, was natürlich gar nicht geht. Also die Fronten sind absolut verhärtet, aber einfach nur aufgrund dessen, dass man die inneren Strukturen, die es aber seit Jahren gibt, zum ersten Mal nach außen blitzen lässt. Wegen diesem schlechten Timing. Die Strukturen waren schon immer so, aber die blitzen jetzt nach außen. Aufgrund dessen, dass man Alex Rosen nicht ehrenvoll entlassen hat.
Und das ist aber auch, ich möchte jetzt noch kurz was sozusagen gegen die Ultras sagen, bevor ich die Perspektive gerne wechsle. Weil es ist natürlich überhaupt nicht eindeutig. Es ist eigentlich wie immer überhaupt nicht einfach. Es gab ja ganz viele Banner, zum Beispiel auch das Banner der Ultras, zu jedem Social-Media-Scheiß seid ihr bereit, für einen Rosenabschied hat es nicht gereicht. Ja, aber Leute, das ist doch wohl klar, dass man ihm keinen Abschied gibt, wenn es offensichtlich intern so rumort hat, dass man ihm quasi im August noch entlassen musste. Und sogar wenn es im Juni gewesen wäre, weiß man nicht, ob Rosen das gewollt hätte, ob das passiert wäre und so weiter und so fort. Das finde ich auch so ein bisschen naiv und verblendet, tut mir leid, weil so das Geschäft einfach ist. Normalerweise,
es gibt für Entlassene keine Abschiede.
Vor allem nicht, es gibt doch auch keinen Abschied jetzt von Matarazzo, wenn der in 6 Wochen entlassen wird. Und selbst, gut, Christian Streich ist die große Ausnahme, aber bei Streich war es ja auch deswegen so, weil er selbst gegangen ist und weil er eine Legende war, weil er 134.000 Jahre da war, ja sogar schon als Jugendtrainer und so weiter und so fort. Also es ist eigentlich...
David, man kann es abkürzen. Es gibt für Entlassene keine Abschiede. Es gibt nur Abschiede für Leute, die den Verein wechseln, aber im Guten, oder die ihre Karriere beenden. Nur dann gibt es Abschiede. Für Entlassene gibt es keine Abschiede.
Genau, und was man jetzt aber nochmal sagen muss, und das ist wirklich unfassbar dumm, neben dieser Kommunikation, diese Geschichte mit diesem Raum, dem der TSG entzogen wurde, den man natürlich braucht für ordentliche Choreos. Es hätte eine 125 Jahre Choreo gegeben gegen Kiel, die es jetzt nicht gab. Das ist mega bitter. Das ist natürlich im Zusammenhang mit diesen Streitigkeiten und mit dem Raum jetzt nicht möglich gewesen. Und da kommt natürlich diese Pressekonferenz noch hinzu, wo man behauptet hat, und ich würde das wirklich so sagen, man behauptet hat, dass dieses Spiel nicht sauber über die Bühne geht. Und jeder, der sich seit Jahren mit der TSG beschäftigt, weiß eigentlich, wenn er ein bisschen drüber nachdenkt, uns wurden da auch viele Nachrichten zugeschickt, dass das eigentlich kaum realistisch ist, dass die TSG einen Spielabbruch provoziert. Und deswegen gab es ja auch Banner, wo ist denn jetzt euer Spielabbruch? Ne? Also, und das dann quasi so darzustellen, das treibt ja einen unfassbaren Keil zwischen Verein und Fanszenen. Also das war unfassbar blöd, diese Pressekonferenz da überhaupt anzuberaumen und dann auch nochmal zu sagen, ja, die Fans planen jetzt einen Krieg gegen uns, und dafür gibt es wirklich überhaupt keine Belege, nicht mal Indizien, es gibt nur Indizien, die ganz eindeutig dagegen sprechen. Nichtsdestotrotz muss ich auch sagen, ich persönlich, dass außer vielleicht jetzt gegenüber einem Wladimir Putin, der offensichtlich ja nur eine Sache will, aber dass Kommunikation abzubrechen oder Verhandlungen abzubrechen oder irgendwie Gespräche abzubrechen auch nirgends hinführt. Man kann ja zumindest der neuen Geschäftsführung die Möglichkeit geben, zu kommunizieren. Vielleicht hätte man ja sogar erklärt, warum es diesen Umbruch hat geben müssen. Aber das wollte man sich ja auch gar nicht anhören. Also, ja, bis überhaupt klar ist, es hieß ja auch von Seiten der Ultras, ja, man wird ja eh nur belogen und betrogen in diesem Sinne. Woher weiß man das so sicher? Ob das jetzt irgendwo hingeführt hat, weiß man nicht. Aber Gespräche in der Hinsicht abzubrechen, weiß ich nicht. Aber die Reaktion der TSG daraufhin, die kann ich nicht fassen, weil sie so doof ist und es doch klar war, dass das Ganze dann noch weiter aufgebauscht wird in so einer schwierigen Situation.
Nee, vor allem, weil die Geschäftsführung, also Geschäftsführung gegen Ultragruppierungen, ist eigentlich pure Emotion gegen Profis. Ich muss von der Geschäftsführung erwarten, dass sie den Weitblick haben, immer komplett professionell zu handeln. wohingegen ich den Ultras nicht vorwerfen kann, wenn sie auch mal kurz aus der Emotion heraus handeln. Du weißt, was ich meine. Ne?
Ja, guter Punkt.
Das heißt, wenn jetzt die Ultras irgendwann mal sagen, wir brechen jetzt mal die Kommunikation ab, weil wir stinksauer sind, dass Alex Rosen gefeuert wurde und weil wir es zum Kotzen finden, dass bei Hopp die ganze Zeit jetzt irgendwelche Simone Engelharts von der SAP da involviert werden. Verstehe ich, hundertprozentig. Ja. Das heißt nicht, dass die Ultras irgendwann in 3-4 Wochen wieder gesagt hätten, okay, jetzt haben wir uns abreagiert, jetzt sind wir wieder bereit für Kommunikation. Weil du hast vollkommen recht, sobald du aufhörst zu reden, kann es überhaupt keinen Fortschritt mehr geben. Aber aufgrund dieser unfassbar lächerlichen Reaktion der TSG-Geschäftsführung hat man die Fronten noch weiter verhärtet. Anstatt einfach als Profis zu sagen, okay, wir lassen jetzt die Ultras mal ein bisschen durchatmen. Man hätte ja auch einfach zurückschreiben können, Freunde, wir verstehen, dass ihr komplett verärgert seid. Wir melden uns in 2-3 Wochen nochmal. Wir überlegen jetzt mal, wie wir es weitermachen. Anstattdessen spielt man dieses Spielchen Game of Thrones-artig weiter, diese Intrigen, und setzt irgendwelche Lügen in die Welt gegenüber der Medien. Man spricht mit der Bild, Entschuldigung, man spricht mit der Bild, wo man ja weiß, dass die kleinste Aussage der Geschäftsführung, sagen wir mal, die Geschäftsführung sagt nur, wenn die Bild im Raum ist, oh, wir können nicht ausschließen, dass die Fans vielleicht sogar einen Spielabbruch heraufbeschwören würden. Dann macht die Bild daraus, Kriegsbeginn in Hoffenheim, Fans planen Spielabbruch. Das weiß man. Deswegen darf man mit der Bild so nicht sprechen. Und dann den Raum den Fans wegzunehmen, das ist einfach eine so krasse Provokation den Ultras gegenüber, was ich einfach nicht verstehen kann von einer professionellen Geschäftsführung oder von einer vermeintlich professionellen Geschäftsführung. Das war einfach nur massiv dumm.
Naja, und es fiel ja wirklich die Aussage, dass man hoffe, dass das Spiel gegen Köln gegen Kiel über die Bühne gehe, man es aber nicht wisse. Und das ist erstens mal echt dumm formuliert, wie du schon sagst, aber zweitens, ich finde dafür überhaupt keine Indizien, dass irgendwas geplant gewesen sein soll, was in diese Richtung geht. Also, und das ist, da müssen sich beide Parteien aber jetzt auch ein bisschen die Frage stellen nach dem Weitblick und natürlich vor allem die Geschäftsführung. Aber Punkt 1, es kann nicht im Sinne des Vereins sein, wenn jetzt über Wochen dieser Raum den Fans weggenommen wird. Das führt ja einfach dazu, dass es keine Fahnen mehr gibt, Jonas, ne? Wir kennen ja alle, was ja eigentlich auch immer sehr schön aussieht, wenn die Fanclubs da mit ihren Fahnen reinmarschieren. All das gab es nicht, logischerweise. Es wäre im Interesse aller, wenn das bald wieder möglich wäre. Auf der anderen Seite ist die konkrete Frage nochmal an die Ultras, was ist eure konkrete Hoffnung? Alex Rosen kommt nicht zurück, Dietmar Hopp war schon immer im Verein, wird im Verein bleiben. Also was muss passieren und was ist realistisch, damit ihr wieder anfangt zu supporten? Natürlich verstehe ich das jetzt. Ich verstehe das auch in 2 Wochen noch, in 3 Wochen noch. Aber in 2-3 Monaten verstehe ich es nicht mehr, wenn sich nichts geändert hat. Muss ich ganz ehrlich sagen. Weil das schadet allen und führt vielleicht ja gar nirgends hin. Außer, das kann ja auch sein, außer ihr habt ein konkretes Szenario im Kopf, das eintreten soll und das auch realistisch ist. Und da muss man jetzt auch so ein bisschen aufpassen. Steht jetzt auch wieder überall in den Medien, ne? Nächste Woche Montag ist Mitgliederversammlung. Es gibt offenbar Stand jetzt 2 Kandidaten, angeblich, gut, das ist bekannt, Jörg Albrecht, Oberbürgermeister von Sinsheim und angeblich noch ein Ultra. Und aus meiner Sicht, muss ich sagen, ist es jetzt keine glückliche Situation. Aber wie kommt man jetzt zu der Aussage alleine schon mal, dass Jörg Albrecht zwingend der Böse ist, zwingend der Speichellecker von Hopp ist, und auf der anderen Seite aber auch zu der Perspektive, dass der Ultra es automatisch jetzt perfekt macht. Gerade vor dem Hintergrund dessen, dass ein Präsident, und das ist ja, glaube ich, klar, ein erster Vorsitzender, der muss moderieren können. Der muss verschiedene Interessen unter einen Hut bringen können. Natürlich die Interessen von Hopp, die Interessen des Vereins. Der muss aber auch Ahnung haben von dem, was er da tut, Managementkompetenzen haben. Und es tut mir wirklich leid, ich halte Jörg Albrecht auch nicht für die optimale Besetzung. Aber mir fehlt so ein bisschen die Fantasie zu sagen, okay, seit 23 Jahren Berufspolitiker, der wird genau machen, was Dietmar Hopp ihm sagt. Ich glaube nicht alleine weil er ein zu großes Ego dafür haben wird. Und ich weiß auch, dass Jörg Albrecht in Sinsheim nicht überall super beliebt ist, alles gut. Aber ich finde das einfach wieder eine ganz schwierige Entscheidung, ne? Während auf der anderen Seite es natürlich erstmal total sympathisch klingt, einen Ultra zu wählen. Aber wenn man sich überlegt, was für Kompetenzen bräuchte man als erster Vorsitzender, finde ich das schwierig, zumal man letztlich dann doch auch wieder in die Perspektive zurückfällt. Das möchte ich jetzt auch mal denjenigen Ultras zurufen, die den installiert haben. Oder dem Ultra selbst. Man muss dann erkennen, Moment mal, scheiße, wir sind auf das Geld von Dietmar Hopp angewiesen. Fürs NLZ beispielsweise, für die Infrastruktur, für Stadion, vielleicht auch für die Zukunft, für Transfers und so weiter. Das heißt, auch der Ultra würde dann in die Position kommen, dass er entweder sofort hinschmeißt oder sagt, okay, wir müssen irgendwie einen gemeinsamen Mittelweg finden, oder?
Ja, auch der Ultra müsste, um den Verein in der Bundesliga zu halten, früher oder später mit Hopp kooperieren.
Ja. Und zwar.
Das ist ja auch genau die Frage, die ich mich jetzt, Achtung, ich bin Mitglied. Das heißt, ich könnte zur Mitgliederversammlung gehen. Das heißt, ich bin stimmberechtigt. Ich frage mich jetzt, auch wenn du es richtig gesagt hast, Jörg Albrecht, mit Sicherheit nicht die beste Wahl. Mit Sicherheit nicht. Alleine dadurch, dass er ja eben halt, ja, dass man ihn einfach seit Jahren kennt, abseits des Fußballplatzes, ne? Aber was soll sich gezielt ändern, wenn dieser Gegenkandidat erster Vorsitzender wird? Also ich verstehe es ehrlich gesagt nicht ganz. Also was soll dann passieren? Also entlässt er dann, oder was für eine Macht hat er dann überhaupt? Also wollen sie dann Hopp entlassen? Also das funktioniert ja gar nicht. Es kann sich ja dadurch gar nichts ändern, außer dass man vielleicht eine Oppositionsstimme am Tisch hat. Aber ansonsten wird sich ja daran gar nichts ändern.
Ja, zumindest wenn man jemanden da sitzen hat, der nicht zu Kompromissen bereit ist. Natürlich kann man irgendwie Mittelwege, Kompromisse sicherlich finden, gerade eben, weil Hopp nichts mehr alleine entscheiden kann, aber er hat eben die wichtigste Stimme. Und das ist eben dann, das wäre dann eben auch für den entsprechenden Ultra sehr unangenehm, würde ich mal vermuten, würde ich mal behaupten. Und natürlich ist es so, dass Protest was verändern kann. Aber es gibt ja nicht die Möglichkeit zu sagen, wie jetzt irgendwie bei einer Bundestagswahl, wir wählen jetzt das Parlament neu. Das Parlament kann quasi neu gewählt werden, wenn ich bei diesem Bild bleiben darf. Aber 49% bleiben immer gleich. Ja, und das ist keine ungewöhnliche Situation. Das klingt sehr undemokratisch, ja. Aber das ist relativ normal im Fußballgeschäft so. Und das klingt jetzt erstmal beschissen, aber die Möglichkeit, die man hat als aus Fansicht, ist die, dass die Geschäftsführung, das Hopp und so weiter erkennen, okay, wir haben uns jetzt von den Fans entfremdet. Finden wir einen Weg, der sowohl den Fans gerecht wird, aber weiterhin, damit wir weiterhin auf unserem Weg bleiben können. Das glaube ich schon. Weil wenn über die nächsten Wochen die Stadien halb leer bleiben, die Unterstützung ausbleibt, werden sich diese Frage gestellt werden. Aber das ist, tut mir wirklich leid, die einzige Hoffnung. Und noch was Deprimierendes, Jonas. Wenn in 8 Wochen sich nichts geändert hat, ist irgendwann, früher oder später, auch scheißegal, ob die Ultras protestieren oder nicht. Wenn es verpufft ist, ist es verpufft. Es muss aber nicht verpuffen. Ne? Es kann durchaus sein, ich hatte schon Beispiele angesprochen, auch aus der Politik, da hat dann einfach nach großen Fridays for Future Demonstrationen die große Koalition damals nochmal das Klimaschutzgesetz nachgeschärft. Hätte sie das gemusst? Nein, sie hatte eine riesige Mehrheit. Sie hätten es nicht machen müssen. Sie haben aber gemerkt, Moment mal, die Bevölkerung ist unzufrieden. Vielleicht sollten wir unseren Weg ein bisschen korrigieren. Und auf diese leichte Korrektur kann man zu Recht hoffen, ja.
Aber also man viel sollte, mehr. Ja, wir appellieren jetzt, ohne die ganze Situation zu unterschätzen. Und wir haben ja jetzt schon auf beiden Seiten Fehler aufgemacht und beide Seiten kritisiert. Vor allem die Geschäftsführung eben dafür, dass auf der Seite weniger Fehler passieren dürfen, weil sie eben die Professionellen in diesem Szenario sind. Aber beide Seiten müssen, um Kompromiss zu finden, müssen jetzt ein bisschen ihren Stolz herunterschlucken, kurzfristig. Weil ich glaube nochmal, das Problem ist folgendes, keine Geschäftsführung in der gesamten Bundesliga oder auf der Welt des Profifußballs ist sympathisch, wenn du genauer Einblick da rein hättest. Problem ist jetzt bei uns, durch diese Konstellation rund um Rosen und das Timing haben wir jetzt zu viel Einblick, was da eigentlich wirklich die ganze Zeit abgeht. Und deswegen sind die Fronten jetzt verhärtet. Aber beide Seiten müssen jetzt, also ne, die Ultras wollen ja langfristig auch den Erfolg des Vereins. Und die Geschäftsführung will langfristig auch den Support der Ultras und eben ein volles Stadion. Das heißt, jetzt haben beide Seiten noch ein bisschen ein Druckmittel. Die Ultras haben das Druckmittel, dass sie jetzt ein, zwei Spiele dann Stimmungsboykott hatten und dann wieder mit Power zurückkommen könnten. Und die Geschäftsführung hat natürlich auch ein Druckmittel, weil sie natürlich die Strippen des Vereins in der Hand haben. Das heißt, beide haben jetzt noch Verhandlungspotenzial. Man muss jetzt schnell wieder ins Gespräch kommen und muss, beide Seiten müssen den eigenen Stolz jetzt runterschlucken und man muss wieder einen Weg finden, das Ganze irgendwie zu vereinen. Ansonsten wird das langfristig komplett explodieren und ich sehe überhaupt keine Lösung, wie das langfristig funktionieren soll. Und dann wird es den Verein zersprengen. Also das geht gar nicht anders. Jetzt gibt es einfach noch die Möglichkeit, dass das Ganze einigermaßen glimpflich davongehen kann, weil, ich darf nochmal dran erinnern, am Ende sind ja Ultras auch nichts weiter als Fans, die das Ganze noch mit deutlich mehr Leidenschaft und deutlich mehr Zeitaufwand machen. Das heißt, die wollen ja am Ende auch einfach, dass der Verein erfolgreich spielt. Und die Spieler und Matarazzo tun alles für den Erfolg der Mannschaft, unabhängig davon, was die ganzen Leute in der Geschäftsführung tun. Das heißt, denkt bei jeder Handlung daran, dass es am Ende wichtig für die Mannschaft, wichtig für Matarazzo ist. Weil ich muss ehrlich gesagt sagen, seit dem Zeitpunkt, wo ich weiß, dass Matarazzo nicht hundertprozentig involviert ist in das alles und dass Matarazzo vielleicht auch so ein bisschen auf der Abschussliste der Geschäftsführung und Hopp steht, finde ich Matarazzo noch deutlich sympathischer als vorher. Davor fand ich Matarazzo cool und habe ihm alles Glück der Welt gewünscht. Mittlerweile hoffe ich so inbrünstig, dass Matarazzo erfolgreich sein wird, damit man ihm einfach keine Chance gibt, ihn entlassen zu können. Ne? Also verstehst du so ein bisschen, was ich meine?
Ja, und auch da wieder zum Grundproblem. Das Grundproblem ist ja gar nicht unbedingt, dass die neue Geschäftsführung nicht von Matarazzo überzeugt ist. Das Problem ist, dass wir das wissen. Warum wissen wir das?
Genau, Es ist einfach momentan einfach zu viel nach außen kommuniziert. Ihr könnt mir doch nicht erzählen, dass es bei anderen Vereinen besser ist, dass bei anderen Vereinen nicht irgendwelche Speichellecker von irgendwelchen Hoeneßen und Rummeniges und was weiß ich rumkriechen. Das ist doch bei jedem Verein so. Wir wissen einfach nur momentan zu viel.
Ja, und man braucht da natürlich, und das vielleicht nochmal eine positivere Perspektive so ein bisschen. Ich bin mir trotz allem ganz sicher, dass ich natürlich einen Matarazzo nicht in seinen Scheiß reinquatschen lässt. Der ist da an einem Punkt seiner Karriere, wenn der zum Beispiel sieht, okay, hier steht jetzt Tabakovic, Kramer setzt da viele Hoffnungen rein und hat möglicherweise nicht mit Matarazzo über ihn gesprochen und er findet ihn nicht gut, dann spielt er keine Sekunde. Auf der anderen Seite, auch ein Frank Kramer ist an einem Punkt seiner Karriere, da wird der nicht zu 100% umsetzen, was ihm von oben gesagt wird, zumal ihm auch nicht von 100% von oben alles gesagt werden wird. Und wenn jetzt jemand Neues kommt auf diesen Posten von Alex Rosen, dann sind das ja immer noch individuell agierende Personen mit großen Egos, die von sich selbst überzeugt sind. Das heißt, es ist natürlich bis zu einem gewissen Grade so, dass Hopp da die Fäden zieht. Aber nochmal, ich bin mir ganz sicher, dass es in Detailentscheidungen nicht der Fall ist, dass jetzt eben gerade dieser Richtungsstreit so ein bisschen ausbrennt. Und das Problem ist halt auch, mir ist das auch alles sehr unsympathisch, klar. Aber wir wissen nicht, ob nicht in 2 Jahren wir an einem Punkt stehen, wo quasi Hopp in Anführungszeichen den Streit gewonnen hat und Leute eingesetzt hat, die er gut findet, und wir an einem besseren Punkt stehen. Nicht mal das wissen wir. Weil wir machen mal ein Beispiel, Jonas. Frank Kramer macht das jetzt noch und dann wird im Herbst jemand Neues eingesetzt für Alex Rosens Posten, ne? Frank Kramer geht wieder zurück ins NLZ. Dann ist ja diese neue Person nicht automatisch Hopps Marionette. Weil da wird mit Sicherheit ja jemand geholt, der ein gewisses Standing hat. Und natürlich kann es unter Umständen im schlimmsten Fall sein, dass sowas passiert. Aber wenn da ein erfahrener, aufstrebender Sportdirektor kommt, dann will der machen, was er will. Und Alex Rosen hat mit Sicherheit jetzt auch nicht ständig Leute verpflichtet, die er nicht holen wollte. Vielleicht gab es da das ein oder andere Mal mit Rogon gewisse Problematiken, möglich. Aber so extrem ist es dann ja auch nicht. Die TSG Hoffenheim ist viel zu groß, als dass da eine Person was sagen kann. Bei diesem Richtungsstreit ist jetzt natürlich sehr, sehr schwierig. Und deswegen muss man jetzt ganz genau aufpassen, dass man jetzt nicht zu viel in Leute reinprojiziert. Deswegen habe ich das eben auch nochmal gesagt. Frank Kramer kann nichts für diese Situation. Frank Kramer wurde geholt von Rosen unter anderem. Und ist jetzt halt da und denkt sich, ist ja ganz wichtig. Was haben wir denn jetzt hier?
Ja. Frank Kramer ist ja Interims.
Sportdirektor quasi.
Genau. Und was klar ist, der nächste, aber ja, das ist ja richtig. Wenn man jetzt einen neuen Sportdirektor bekäme und man würde direkt boykottieren und ihn direkt abschreiben als Hobbs Marionette, das wäre ja Quatsch, weil der neue Sportdirektor ist ja nie, macht ja nicht das, was Hobb will, sondern der neue Sportdirektor ist einfach nur abgesegnet von Hobb. Also Hobb will nicht, dass er tut, was Hobb will. Ich glaube, so reflektiert ist Hobb, dass er weiß, dass er nicht der Fußballexperte schlechthin ist, sondern Hobb will einfach nur jemanden, von dem er selbst überzeugt ist. Und nach 11 Jahren war er einfach nur nicht mehr von Rosen überzeugt. War er aber bestimmt 10 Jahre lang. Das muss man ja zur Wahrheit gehört, ist natürlich auch dazu. Ja, also nur weil Hobb dann von ihm überzeugt sein will, das ist ja natürlich menschlich, wenn du 49% eines Vereins hast. Das heißt auf gar keinen Fall, dass das dann irgendwie schlecht werden muss, aber
es natürlich, kann natürlich, aber
ja, es ist einfach eine super, super anstrengende Situation gerade für alle, weil man halt überall irgendwelche Sachen liest. Aber ja, eigentlich der Grundkonsens, den wir eigentlich jetzt alle finden müssen, ist, dass alle Seiten wieder in Gespräche gehen müssen, damit es irgendwie besser werden kann.
Genau, man trotzdem auf dem Schirm haben muss, wie das Fußballgeschäft funktioniert. Und natürlich stehen wir gerade in gewisser Weise an einem gefährlichen Punkt. Aber man muss auch ein bisschen, wie soll man sagen, das Ganze von einer unemotionalen Seite betrachten. Und wofür ich sag's gerne nochmal, damit wir hier nicht irgendwie in eine Ecke gestellt werden. Wir haben mit der TSG Hoffenheim und der Geschäftsführung absolut nichts zu tun. Ich finde das kommunikative Handeln der Geschäftsführung beschissen. Ich finde beschissen, dass wir so viel wissen. Und ich finde dieses Timing unfassbar beschissen. Aber die Grundentscheidung dahinter muss man, wenn man die TSG versucht, oder das versuchen wir ja seit 4 Jahren zu beobachten, sowohl als Fans als auch mehr oder weniger neutral, als Fußballberichterstatter quasi, muss man sagen, dass grundsätzlich es legitim ist, Rosen und vielleicht auch sein nächstes Umfeld auszutauschen. Aber halt verdammt nochmal nicht so spät. Und deswegen vielleicht ein Aspekt noch. Es ist ein bisschen viel verlangt, ich weiß. Aber vielleicht müssen sich die Ultras so ein bisschen überlegen, was wollen sie überhaupt? Was wäre jetzt ein realistischer Punkt, vielleicht auch für Gespräche, die in ein paar Wochen vielleicht doch wieder stattfinden. Weil vielleicht will jetzt die Geschäftsführung ja auch bald mal wissen. Was sollte passieren aus ihrer Sicht, damit man einigermaßen happy wäre? Stellen wir uns mal vor, Jonas, wir machen mal kurz ein Beispiel. So, Dietmar Hopp will Michael Reschke als Sportdirektor, ne? Der ja sich beim VfB Stuttgart und bei Bayern und bei Leverkusen Namen gemacht hat, auch schon in Ungnade gefallen ist. Und jetzt sagt Hopp, okay, alle wissen in den Medien, ich will Reschke. Es gibt bestimmt noch andere gute Kandidaten, wir nehmen jemand anderen. Und dann kommt auf einmal, sagen wir, Klaus Allofs. Klaus Allofs ist aber gar nicht der Kandidat von Hopp. Dann wird Klaus Allofs trotzdem gebrandmarkt als Marionette. Und das finde ich so beschissen an der aktuellen Situation. Verstehst du, wie ich meine?
Ja.
Oder es kommt ein neuer Trainer im Dezember. Es werden so oder so alle rufen, das ist jetzt die Hopp-Marionette. Wenn Matarazzo vielleicht auch zu Recht im Dezember gehen muss. Ich hoffe es nicht, wirklich nicht. Und das finde ich echt, echt unerträglich. Und natürlich ist da die Geschäftsführung auch in gewisser Weise dran schuld, aber bleibt alle ein bisschen vorsichtig. Ich werde den Teufel tun, zu sagen, was ihr da am Montag wählen sollt. Aber auch hier fehlen mir wieder die Belege dafür, dass Jörg Albrecht, finanziell unabhängig, jahrelang Oberbürgermeister, sich dazu hinablässt, genau zu tun, was Dietmar Hopp von ihm verlangt. Warum sollte er das tun? Der hat genug
was Kohle, hätte er konnte davon?
Chillen. Was hätte er davon?
Vor und allem, das muss man überlegen.
Und ich bin Berufspolitiker. Ich bin bei weitem kein Fan von ihm, um das nochmal klarzustellen.
Nee, überhaupt nicht. Nee, aber als ihm was unterstellen, das ist ja das Problem. Er macht sich ja im Zweifel eigentlich, indem er sich so ein bisschen mit Hopp einlässt, sage ich jetzt mal, macht er sich ja sogar als Berufspolitiker unbeliebter bei gewissen Kreisen. Also er hat ja gar nichts davon. Also warum sollte er das tun? Das ist ja die große Frage. Also ihm da irgendwas zu unterstellen, ohne dafür Belege zu haben, ist einfach ein sehr, sehr schwieriges Thema. Ja. Unabhängig davon, natürlich, hätte ich auch viel lieber irgendjemanden, den man irgendwie so ein bisschen kennt, den man vielleicht schon aus dem Fußballbereich kennt. Aber so jemand haben wir nicht. So jemand muss sich natürlich auch aufstellen. Das ist natürlich das Problem.
Und es ist natürlich beschissen. Wir versuchen nur hier so ein bisschen einzuordnen, weil wir es, glaube ich, weil wir zwar auch große Fans sind, aber eben sowohl geografisch als auch ansonsten nicht ganz so nah dran sind, so ein bisschen vielleicht gefühlloser einzuordnen. Und das war auch ein langer Prozess, ne? Also ganz viele Sachen von dem, was wir denken, hört ihr hier nicht, weil wir uns vielleicht erstmal eine Meinung bilden, erst stocksauer sind und uns dann auch mal hinhocken und überlegen, okay, aber ist das jetzt gerade eine faire Perspektive? Also wir sind hier manchmal vielleicht auch ein bisschen dann, wie soll man sagen, bewusst moderieren, weil wir eben wissen, dass es verschiedene Perspektiven gibt und weil wir auch wissen, was verschiedene Leute dazu denken. Und deswegen ist es natürlich, und das wurde uns auch geschrieben, und das ist, glaube ich, die Kernbotschaft, ganz, ganz wichtig, dass man innerhalb der Fanszene zusammenhält, über Ultragrenzen hinaus und auch zur Mannschaft. Und das finde ich auch sehr gut. Offenbar wurde mit der Mannschaft im Detail darüber gesprochen, was die Ultras vorhaben und warum. Und das finde ich zum Beispiel sehr, sehr gut und sehr wichtig. Aber auch das ist mir ganz klar, Jonas. Wenn im Oktober weiterhin Proteste der Ultra stattfinden und keine Stimmung herrscht in der Pre-Zero Arena, wird eine Entfremdung von den, in Anführungszeichen, normalen Fans stattfinden. Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche.
Genau. Ja, David, ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr, was ich weiter darüber sagen
soll. Ja, ich schwitze schon.
Ja, wir sind kaputt geredet. Wir hoffen, wir konnten so ein bisschen euch die Sache erläutern, euch vielleicht auch ein paar Erkenntnisse geben, die euch was gebracht haben. Vielleicht sagt ihr auch bei gewissen Punkten, die wir gesagt haben, das ist absoluter Quatsch. Dann verzeiht uns auch da, weil die Situation ist nicht so einfach. Es muss unterschiedliche Meinungen geben. Fakt ist einfach nur der, ja, Hoeneß ist unsympathisch und trotzdem gibt es Bayern-Fans. Clemens Tönnies ist wahnsinnig unsympathisch und trotzdem gibt es Schalke-Fans. Und auch Dietmar Hopp macht nicht alles richtig und trotzdem muss es weiterhin Hoffenheim-Fans geben. So ist das Fußballgeschäft einfach. Ganz, ganz viele deutsche Fußballvereine sind mit einem Menschen so sehr verbunden. Martin Kind in Hannover und so weiter. In England ist es noch viel, viel schlimmer da.
Es ist bei jedem Club so. Hast.
Ja. Lasst uns als Fans, lasst uns als Ultras, alles Mögliche, genau drauf gucken, was getan wird. Aber lasst uns auch so ein bisschen einen realistischen Blick, eine realistische Perspektive, wie eben das Milliardengeschäft Fußball ist, beibehalten, um nicht die ganze Zeit nur in unseren Emotionen zu versinken.
Ja, weil bald steht die Euroleague an und das wäre echt schade, wenn die Stimmung da immer noch so getrübt wäre bei unserer TSG. Und das, vielleicht schafft man das dann auch mittelfristig, das zu trennen. Irgendwie mit Spannern und Spruchbändern gegen die Geschäftsführung und Hopp sozusagen sich zu positionieren. Auf der anderen Seite aber auch die Mannschaft für einen Sieg in der Euroleague abzufeiern. Vielleicht ist das was in den nächsten Wochen irgendwann doch möglich sein wird. Das wäre zumindest meine Hoffnung, auch wenn ich den Ärger durchaus verstehen kann. Aber ja, man muss ein bisschen einen realistischen Blick entwickeln und auch ein bisschen einen Blick entwickeln, was ist denn jetzt die Richtung für uns eigentlich? Und wenn ihr dazu auch Gedanken habt, die anders sind wie unsere, gleich sind wie unsere, könnt ihr uns gerne über Facebook oder Instagram schreiben. Wir haben schon ganz viele Nachrichten bekommen, aber es hilft uns ja auch weiter als Fans, die sozusagen von außen drauf blicken. Ja, wir haben jetzt kein Wort verloren über das Spiel am Samstag, aber man merkt auch selbst, dass das überhaupt nicht im Vordergrund steht. Ich persönlich bin einfach nur erleichtert, dass wir schon 3 Punkte haben, dass wir in der zweiten Runde des Pokals stehen und hoffe inständig, dass wir gegen Frankfurt mithalten. Ich kann mir da am Samstag eigentlich alles vorstellen. Und deswegen wäre es ohnehin schwierig, auch wenn ich mir ein paar Notizen gemacht habe, da irgendwas Seriöses zu sagen.
Genau, es ist momentan einfach nicht Priorität 1. Jetzt haben wir uns gerade so die letzte halbe, dreiviertel Stunde so weit weg von der Mannschaft entfernt thematisch, dass ich mich jetzt gerade wieder daran erinnern musste, dass wir auch ein Team haben, das wir so sehr lieben. Spaß beiseite. Nee, also, wann spielen wir am Wochenende?
Samstag.
Am Samstag 15:30 in Frankfurt. Es ist generell wahnsinnig schwer für unsere Mannschaft in Frankfurt zu bestehen, in diesem Stadion, mit dieser Stimmung in Frankfurt. Lasst uns die Mannschaft ein bisschen spüren, vielleicht auch auf Social Media, selbst wenn dann der Stimmungsboykott immer noch da ist. Auch auf Social Media vielleicht so ein bisschen positive Sachen schreiben der Mannschaft gegenüber. Lasst sie spüren, dass sie da nicht alleine sind, weil am Ende vom Tag, David, auch wenn vieles, vieles schief läuft, die Spieler auf dem Platz, die lieben wir doch. Denkt an Baumann, denkt an Kadarzabek, denkt an Kramaric. Das ist Fußball. Das andere ist auch Fußball, aber das, was auf dem Rasen passiert, das ist Fußball und darauf freue ich mich wahnsinnig. Und das ist das, was mich am Samstag um 15:30 alles vergessen lässt und darauf kommt es an.
Ja, darauf habe ich auch Bock und vielleicht ist das auch der etwas doofe Tipp, mehr auf den Sport konzentrieren. Weil wenn wir die TSG angucken, kann das die Geschäftsführung gar nicht beeinflussen, was Matarazzo und seine 11 Leute da so treiben.
So sieht's aus, David. Ich gehe jetzt erstmal duschen. Ich bin schweißgebadet. Es war wahnsinnig anstrengend. Das war mitunter eine der größten Herausforderungen, diese Folge in unseren 4,5 Jahren Hoffefunk. Wir hoffen trotzdem, es hat euch einigermaßen gefallen, auch wenn es wahrscheinlich sehr anstrengend ist zu hören, wenn man so über den Verein redet. Aber vielen Dank, dass ihr auf jeden Fall dabei wart. Und wie gesagt, nutzt auch irgendwie hier unsere Plattform hier, schreibt mit uns, kommentiert auf Instagram unserem Post. Lasst uns auch untereinander mit Hilfe dieses Podcasts in Kommunikation treten. Genau, das würde ich mir einfach sehr wünschen.
Genau, und wir sind überhaupt nicht sauer, wenn ihr anderer Meinung seid. Begründet es halt sachlich, weil vielleicht, ich habe ja gesagt, unsere Meinung ist in Bewegung. Vielleicht sehen wir dann wieder neue Perspektiven aufs gleiche Thema und wir schauen mal. Aber wir freuen uns trotzdem auf Samstag und bedanken uns bei euch ganz herzlich fürs Einschalten. Macht's gut.
Ciao, ciao, macht's gut.
Hoffefunk, der Fußballpodcast zur TSG 1899 Hoffenheim auf meinsportpodcast.de.